Also, dann muss ich ja ran. Schwein gehabt, dass ich heute hier sein darf, oder? Für mich ist das eigentlich nicht so ein Schwein, weil ich habe mit einem älteren Publikum eigentlich gerechnet und dann habe ich gesehen, so viele Jugendliche kommen da ran. Und das ist ein bisschen schwieriger, weil ich bin gewohnt, da zu älteren Herrschaften zu sprechen. Eins und alleine zu Hause, da habe ich zwei Teenager und da wähle ich auch oft die falschen Worte. Ich hoffe, heute werde ich die richtigen Worte finden. Schwein gehabt. Ja, super. Der Andreas ist einmal in mein Büro reingelaufen vor 6 Wochen und sagt, Jörg, wir müssen da noch ein Thema finden. Und da haben wir zwischen Tür und Angel überlegt, was machen wir da. Und da war ich gerade an Gedanken zum verlorenen Sohn und der war ja bei den Schweinen. Und da haben wir gesagt, komm, Schwein gehabt. Da wusste ich noch nicht, auf was ich mich eingelassen habe. Vor 4 Wochen war ich dann im letzten Higher Ground hier bei euch und habe gesehen, dass der Wurm da im Apfel drin ist. Der Andreas hatte da ein bisschen etwas von Adam und Eva erzählt und wie der Wurm da in den Apfel gekommen ist und wie der Apfel in den Mund von der Eva gekommen ist. Und da wollte ich dann heute fortsetzen. Das nächste Bild, ich mache dann so, dann kommt das nächste Bild, hoffe ich. Ja, Gottes Vaterherz, ein Herz für das Verlorene. Das wäre das Thema. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen, dachte ich, wäre es gut, wenn ich euch etwas aus meiner Beziehungskiste erzähle, damit ihr wisst, wer vor euch steht. Weil ich möchte, dass das, was ich euch sage, persönlich genommen wird. Nimm es wirklich persönlich. Und damit du es persönlich nehmen kannst, musst du wissen, wer die Person ist, die da steht, die das sagt. Meine Beziehungskiste zeige ich immer an meinen 5 Fingern. Und das sind meine 5 Beziehungen, in denen ich lebe. Und die wichtigste Beziehung, die ich habe, das ist der Daumen. Der Daumen zeigt meine Beziehung zu Gott. Also das ist mein Fundament. Darum höchstwahrscheinlich hat der Andreas mich auch hier eingeladen, weil er diese Beziehung kennt. Da haben wir das eine oder andere Gespräch geführt und er hat gemerkt anscheinend, dass ich da ein Fundament habe. Die zweitwichtigste Beziehung, die deutet mein Zeigefinger an. Das ist die Beziehung, die mir am Morgen sagt, was ich zu tun habe und mir sagt, komm, mach das, mach das. Das ist meine Ehefrau. Mit dem Daumen, mit dem muss ich noch eine Ewigkeit verbringen, nicht? Mit Gott, mit meiner Frau noch 70 Jahre. Also werde ich am zweitmeisten Zeit und Liebe investieren in diese Ehefrau. Sie ist auch da. Die dritte Sache in meiner Beziehungskiste ist, weiß der Mittelfinger, das ist die größte Herausforderung, das ist der längste Finger, das sind meine 4 Kinder. Da sage ich euch, das ist oft eine Herausforderung. Und die sind mir geschenkt und ich freue mich, dass ich sie habe. Und 2 sind Teenager, also das ist eine wirklich schöne Sache. Und in die werde ich auch viel Zeit investieren und investiere viel Zeit, weil sie mir ans Herz gewachsen sind. Vor allem hat das dann noch etwas mit dem Vaterherz zu tun, wenn man so Kinder hat. Dann ist der Ringfinger, das ist meine 4. Beziehung, das sind meine Freunde. Von denen habe ich auch ein paar eingeladen. Der eine oder andere hat in der Zeitung gelesen, der Jörg kommt, nicht? Doris, im Volksblatt, glaube ich, hat sie mein Gesicht gesehen, hat sie gesagt, ja, ich kenne ja den Jörg vom Skifahren und ich komme gern. Schön, dass du da bist, Doris. Das ist die 4. Priorität in meinem Leben. Doris, es tut mir leid, dass du bei mir erst an 4. Stelle bist. Und dann muss ich ja das Ganze irgendwie finanzieren, das ist meine Beziehung zum Arbeitgeber, zum Geld und so weiter. Und da bin ich tätig zurzeit als Unternehmer. Ich habe so Immobilienbüros unter der Firma Remax und damit verdiene ich mein Geld und finanziere das Leben. Ihr merkt, ich habe Schwein gehabt. Ich habe einfach ein schönes Leben, ich habe viele Menschen um mich und darum dachte ich, sprechen wir über das. Links und rechts seht ihr 2 Ausschnitte. Ich will da auch gleich noch drauf eingehen. Das ist der verlorene Sohn, der bei den Schweinen gelandet ist und dann weiter sich wieder aufgemacht hat zum Vater. Die Bilder, die hängen bei uns in der Küche. Die Silvia Grimm hat sie mir letztens abgehängt. Die ist, glaube ich, auch gekommen, nicht? Weil sie mir da ein paar Leitungen zugespachtelt hat. Und da vor diesen Leitungen hängt eine Ikone von einer Freundin von mir aus Siebenbürgen, ich komme aus Siebenbürgen, die hat das gemalt vor 25 Jahren und das war ein Geschenk von ihr und sie hat sich ebenfalls mit diesem Gedanken des Vaters beschäftigt. Okay. Also Thema Vaterherz Gottes. Ein Herz für das Verlorene. Wie sieht dieses Vaterherz sonst noch aus? Es ist ein Herz für deinen Nächsten. Und ganz konkret heute Abend ist es ein Herz für dich. Den Predigttext habe ich aus Lukas 15 genommen, und zwar die Verse 1 und 2 und 3 bis 32. Und da heißt es: Es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Wenn man das so hört, das ist aus der Luther-Übersetzung, so eine alt eingesessene Übersetzung. Als ich begonnen habe mit der Vorbereitung, war mir das Publikum noch nicht so bewusst. Darum habe ich noch diese Übersetzung da drinnen. Da ist dieses Wort Sünde. Ich weiß nicht, was du einfach mit diesem Wort anfängst und sagst, was soll das eigentlich? Was sind das für Menschen? Und da kommen wir schon zum Thema mit dem Schwein. Das sind Menschen, die Schweinereien machen, nicht? Wie sieht so ein Sünder aus? Der macht halt einfach Schweinereien. Ne? Ich habe da so zum Beispiel einen Nachbarn, der geht ins Fitnesscenter, und da im Fitnesscenter gibt es so Dosen, da kann man noch so ein Pulver reinschieben. Nicht? Das kennt ihr auch aus dem Doping bei den Sportlern. Die machen Schweinereien, ne? Und das sind die Dopingsünder. Also ein Sünder ist ein Mensch, der Schweinereien macht. Dieser Nachbar zum Beispiel, der hat dann zu viel von denen genommen, da hat er noch ein bisschen Alkohol genommen. Das war auch eine Schweinerei anscheinend, weil er zu viel Alkohol getrunken hat. Und heute ist er in der Psychiatrie. Also das ist so ein Verlorener. Oder ich habe eine Cousine. Meine Cousine ist Ärztin, hat einen Sohn von 10 Jahren und macht auch Schweinereien. Und was für Schweinereien? Sie beschäftigt sich mit Esoterik und so weiter, und das hat ihr ganzes Gedankengut beeinflusst. Und heute weiß ich nicht, wo sie ist. Sie hat kein Haus, kein Zuhause. Mit ihrem 10-Jährigen ist sie irgendwo unterwegs. Der geht seit den Herbstferien auch nicht mehr in die Schule. Letzte Nachricht von meiner Cousine habe ich aus Oxford, als sie bei ihrer Schwester, meiner anderen Cousine, zu Besuch war. Eine 49-jährige Frau, glaube ich, ist sie, die Schweinereien macht und verloren ist aus dieser Sicht. Oder ein Arbeitskollege. Was macht der? Der chattet. Das kennen der eine oder andere, kennt das. Der ist jetzt so 25, 30, schätze ich so, nicht? Und dann chattet er, nicht? Und dann lernt er eine Bekanntschaft, hat er eine Bekanntschaft, und am Abend fährt er dann nach Karlsruhe oder sonst was. Und was macht man da? Abends halt dann geht man mit der ins Bett oder im Auto oder wo man das so Schweinereien macht, oder? Und jetzt kommen wir zu diesem Predigttext. Sorry, noch eins zurück. Es nahten sich Jesus aber allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. So Leute, deine Nachbarn vielleicht, oder könnte es sein, dass du auch Schweinereien machst? Also ich mache auch Schweinereien. Es gibt die eine oder andere Schweinerei, die ich auch mache. Und so Typen kamen und nahten sich zu Jesus, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen. Also der Herr Gulden zum Beispiel, nicht euer Pfarrer, der murrt und sagt, was lässt der sich mit denen ein? Sorry. Warum gibst du dich mit denen ab? Jesus sagt aber, unser Gott hat gerade ein Herz für die Verlorenen. Ein Herz für die Verlorenen. Also, wie sieht das aus? Die Sünde, eine Tat, manchmal ist es ein Wort, manchmal ist es ein Gedanke. Der Sünder aber, ein Mensch, der die Schweinerei gemacht hat und dadurch getrennt ist von Gott. Taten können uns also von Gott trennen. Die Sünde, die Schweinereien trennen mich von Gott. Und diese Menschen, können sein meine Verwandten, Nachbarn, Arbeitskollegen oder ich selber. Und zu diesen setzt sich Jesus am Tisch und spricht mit ihnen und erzählt ihnen Gleichnisse. Und im Lukas-Evangelium sind drei Gleichnisse, drei Bilder, oder wie sagt man hier, für diese Jugendlichen, wie würde das richtige, Andrea sagt das richtige Wort. Aber du hast mit ihnen Kontakt, so Gleichnis, Bild oder Feature oder irgend so, ja, also, drei Stories, danke. Drei Stories erzählt Jesus. Die erste Story ist die Story vom verlorenen Schaf. Und diese Story lautet so. Es kommt ein Mann, der hat 99 Schafe und eins geht ihm verloren und er sucht es. Das ist interessant. Er hat etwas mit Tieren zu tun. Die zweite Story, ihr wart höchstwahrscheinlich in der Kinderkirche, die meisten sind ja höchstwahrscheinlich christlich sozialisiert hier, die sind in eine Kinderkirche oder wie nennt ihr es, in so einen biblischen Unterricht gegangen, nicht? Die kennen das. Da gibt es das Gleichnis von dem verlorenen Groschen, von der Wilbermünze. Nicht? Genau. Und das dritte Gleichnis ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Jetzt, anhand dieser drei Gleichnisse, zeigt uns Jesus das wirkliche Herz Gottes. Und fangen wir an mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf. Eins, zwei. Ja, Jesus, genau. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich auf die Schultern vor Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Bei dieser Story kommt mir immer meine Schwester in den Sinn. Die hat sich auch einmal so wie ein Schaf verhalten. Meine Mutter ist, glaube ich, auch da. Das ist mein treuster Fan anscheinend hier. Die kann das bestimmt eigentlich besser erzählen. Als diese 5 Jahre alt war, wohnten wir in Talmisch. Und meine Schwester als 5-Jährige läuft durch den Hof und zieht einen Draht um, den mein Vater gespannt hatte für Bienenwaben, und der Draht reißt und irgendwie hat sie gesagt, ich muss da verschwinden. Und als 5-Jährige geht sie auf den Bahnhof und sagt, ich fahre zu meiner Tante Liane nach Kronstadt. Das waren 150 Kilometer. Und steigt in den ersten Zug ein. Aber der Zug fuhr nicht nach Kronstadt, sondern der Zug fuhr in die Walachei. Durch den roten, wirklich in die richtige Walachei. Ihr kennt den Ausdruck in die Walachei, aber das war die Walachei durch den roten Turmpass. Und nach Stunden merkt meine Mutter und mein Vater, dass diese, meine Tochter, die sich wie ein Schaf verhält, ab in die Walachei ist. Wusste aber nicht und geht zur Polizei, macht eine Vermisstenmeldung. Ich bin ein Siebenbürger Sachse, also von zu Hause sprechen wir Mundart, Deutsch. Und in der Walachei und in Rumänien spricht man Rumänisch. Und ein 5-Jähriger hat das Rumänisch ja noch nicht gelernt, weil das lernt man erst in der Schule. Also in einem Land, wo du die Sprache nicht beherrschst, in einem Zug und fährst zur Tante Liane. Ne? Also die Geschichte ist gut zu Ende gegangen. Am nächsten, eine alte Dame hat meine Schwester da mitgenommen am Abend nach Hause. Die hat dort übernachtet und hat beim Polizeiposten das gemeldet. Und mein Vater hat meine Schwester abgeholt am nächsten Tag und sie ist wieder bei uns gut gelandet und es lebt gut. Und die Story ist schön zu Ende gegangen. Aber bei dieser Geschichte mit dem verlorenen Schaf kommt mir immer das wieder in den Sinn, wie mein Vater und meine Mutter sich gefreut haben, als sie meine Schwester am nächsten Tag gefunden haben. Und was für Sorgen, was sie alles hatten. Das Herz des Hirten, das Herz Gottes liebt. Gott sucht den von ihm getrennten Menschen, weil er ihn liebt. Warum suchen die anderen 99 nicht auch? Sie haben ihren Hirten gefunden. Die brauchen ihn ja nicht. Die haben ihren Stall, die sind zufrieden im Stall, uns geht es gut in der Gemeinde. Wie kannst du eigentlich in dem Stall bleiben, wenn das andere Schaf wegläuft? Ruhigen Gewissens, das sind so Gedanken, die einem kommen. Wenn ich weiß, dass meine Cousine da irgendwo rumirrt mit dem Gabriel, wie geht das? Hält das mich, bleibe ich im warmen Stall zurück oder löst das etwas bei mir aus? Bei dem Gleichnis kommt mir immer das, lass dir einfach von Gott dieses Herz für deinen Nachbarn schenken. Vielleicht zeigt der Herr dir eine Person, einen Freund aus der Schule, dem es nicht so gut geht oder so. Lass dir ein Herz für ihn einfach geben. Denn ein Sünder, einer, der Schweinereien macht, ist ein verlorener Mensch. Aber Gott sucht ihn, weil er ihn liebt. Auch den. Er liebt nicht die Sünde, er liebt den Sünder. Nehmen wir das nächste Gleichnis. Das ist die verlorene Silbermünze. Welche Frau, die 10 Silbergroschen hat und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie ihn findet. Und wenn sie ihn gefunden hat, ruft ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe einen Silbergroschen gefunden, den ich verloren hatte. So sage ich euch, wird Freude sein vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Die verlorene Silbermünze. Diese Dame hat das Haus gekehrt und siehe da, sie hat den Groschen gefunden, den Silbergroschen. Ein von Gott getrennter Mensch ist ein wertvoller Mensch. Aber ein verlorener Mensch, der ist wertvoll. Die Silbermünze hat ihren Silberwert. Und in der heutigen Zeit, wo die Leute Gold und Silber kaufen, wissen wir, wenn einer einen Goldbarren hat, dann hat er einen Wert. Aber wenn dieser Wert irgendwo in einem Keller liegt und keiner ihn findet, dann kann er damit nichts machen. Er muss ihn zur Bank bringen, er muss ihn gebrauchen. Also der Mensch hat einen Wert. Nur, ich muss ihn finden. Sonst ist er für mich wertlos. Ich kann super Nachbarn um mich herum haben, die haben alle Werte, die haben Gaben, Fähigkeiten. Aber wenn ich sie nicht finde, wenn ich die Beziehung zu ihnen nicht finde, ist er für mich persönlich wertlos. Dann freue ich mich, dass der Andreas mich gefunden hat zum Teil. Oder ich ihn. Ich weiß nicht, wie das war. Weil so ist er für mich wertvoll geworden. Und so ist auch für Gott. Wenn Gott dich findet, bist du auf einmal wertvoll für ihn. Weil so wie du bist, bist du ja wertvoll. Nur lass dich finden. Okay, es ist hochinteressant zu sehen, zuerst ging es um die Schafe, da waren es 99 zu 100. Beim Geldstück hatten wir den Ansatz, sie hatte 10 Groschen und hat einen verloren. Auf einmal haben wir 10 weniger, zehnfache Wertsteigerung. Nicht? Und jetzt ist hochinteressant beim dritten. Bei der dritten Story, ich muss den Jargon behalten, bei der dritten Story ist es 1:1. Und zwar der verlorene Sohn. Wobei heute möchte ich auf das Thema das Vaterherz Gottes bei diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn eingehen und nicht auf die zwei Söhne. Weil ihr seht, da ist noch einer, der schielt so ein bisschen darüber. Den lassen wir heute weg. Heute sprechen wir von dem einen, von dem, der verloren war. Also der Mensch ist wichtiger als Geld, wichtiger als ein Schaf, einer von zwei. Und dieser Mensch, der, was sucht er? Was sucht jeder von euch? Wenn du jetzt so sagst, was ist dein Wunsch so für die nächste Zeit? Geld. Ja, genau, Geld, was kannst du, damit kannst du, bist du frei, musst du nicht arbeiten, nicht, kannst alles bezahlen. Das ist sowas. Das wollte der auch. Wo sieht man das Geld? Da hat er einen Sack bekommen, nicht? Der, das ist so, er sucht die Freiheit. Also, und diese Freiheit finden wir in Geld oder anderen Dingen. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Er sucht die Freiheit. Und was hochinteressant ist, der Vater lässt ihn gehen. Gott lässt den Menschen gehen. Mit dem ganzen Eigentum, mit deiner ganzen Intelligenz, mit deiner Begabung, mit deinem Ansehen, mit deinem Geld. Gott lässt dich frei. Er gibt dir die Freiheit. Und zu Tausenden ziehen sie aus des Vaters Haus, nicht? Meine Cousine, mein Nachbar, meine Arbeitskollegen, weil sie Freiheit möchten. Aber, wie geht das weiter, das Gleichnis? Und nicht lange danach sammelte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er nun all das seine verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot. Heute würden wir sagen, ein Börsencrash über jenes Land und es ging ihm schlecht. Wirtschaftskrise, alles war weg, es ging ihm schlecht. Der menschliche Reichtum, das Geld geht irgendwann mal aus. Das ist nicht unendlich. Irgendwann geht jedem das aus, was er mitbekommen hat. Wenn du schaust, der eine wird krank, der andere arm, der dritte hat Feinde und streitet mit dem und dem. Und im schlimmsten Fall, nach 80 Jahren kommt der Tod. Was ich habe, reicht nicht. Darum stellt sich die Frage, woher kommt das, was ich eigentlich brauche? Wenn ich von Gott getrennt bin, was die Sünde macht, sie trennt mich von Gott, dann habe ich nie genug. Jesus sagt, Gott liebt den Sünder, nicht wie das Schaf. Er ist ihm wertvoll wie das Geldstück. Und ein Mensch in Not ist getrennt von Gott. Das ist ein Hauptproblem hier bei uns in Kandern und in Lörrach, dass viele Menschen getrennt sind von Gott. Nur glauben wir es nicht. Weil viele von meinen Kollegen sagen, ich bin Christ. Nicht? Dann frage ich, ja, kommst du am Sonntag in den Gottesdienst? Ja, wozu soll ich in die Gemeinde gehen? Wo steht das in der Bibel, dass ein Christ in die Gemeinde gehen muss? Ne? Das steht doch nirgends, oder? Steht, verlasst nicht die Versammlung. Oder ich sage, ich bin Christ, aber beten, das ist nicht so mein Stil. Das kann ich nicht so. In der Bibel steht, bete ohne Unterlass. Oder sagt der eine oder andere, ich bin Christ, aber in der Bibel lesen, das macht der Herr Gulden am Sonntag da für alle, das ist doch in Ordnung. In seinem Wort steht, sinnet über seinem Wort Tag und Nacht. Oder ich bin Christ. Ohne Gottes Gebote ernst zu nehmen und immer Schweinereien zu machen. Wohl denen, die seine Gebote halten, steht in der Bibel, nicht? Da gibt es noch Extremere, die sagen, ich bin Christ. Aber weißt du, das mit dem Jesus, das brauche ich nicht. Da sage ich, in der Bibel steht, wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Dann sagt, gibt es noch ganz gute und sagen, ja, ich bin Christ. Ich gehe auch in die Gemeinde und so. Aber weißt du, der Jesus, den lasse ich nicht zu nah an mich ran. Der hat in meinem Leben nichts zu sagen.
in der Bibel steht. Wer bekennt, dass Jesus der Herr ist, der ist gerettet. Also ich, Jörg Thalmann, bin auf meine Art Christ und der Andreas ist auf seine Art Christ. Andreas, wenn wir das so halten, dann sind wir keine Christen. Ein Christ lebt nicht nach seiner Art, sondern ein Christ lebt nach Jesu Art. Es geht da nicht um Formen, was ein Christ anzieht, wie er betet oder in welche Gemeinde er geht, sondern wie man Christ wird und wie man als Christ lebt. Dafür haben wir eine Gebrauchsanweisung für ein gutes Leben, das uns hilft, über die Schweinereien hinwegzukommen, uns von den Schweinereien loszusagen und die Schweinereien abzugeben. Wer sich seinen eigenen Weg sucht, der ist wie der verlorene Sohn. Der landet bei den Schweinen, von Gott und getrennt. Also, es ist meine Aufgabe, ob ihr wollt oder nicht. Ich muss euch sagen, wie ein Christ zu leben hat. Das ist meine Aufgabe und eure auch. Irgendeinmal hat die Freiheit ja ein Ende. Oh, jetzt habe ich geswitcht bei meiner Vorbereitung und ich schaue, ich habe jetzt die richtige Übersetzung genommen. In der Zeit gab es plötzlich eine große Wirtschaftskrise, also Lukas 15, 14, nicht? Im Land, die Lebensmittel wurden unbezahlbar und viele Menschen hatten nichts zu essen. Auch der Sohn hatte Hunger. Immerhin bekam er einen Job als Toilettenmann bei McDonald's. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten die Abfälle gegessen hätte, die die Restaurantbesucher in den Müll warfen, aber noch nicht mal das durfte er. Ich weiß nicht, wer von euch schon bei McDonald's gejobbt hat, aber da sieht man ja, da kommen einige, die sind auch schon fettleibig und da essen sie doch nicht einmal die Hälfte auf. Da bleibt Gutes, was man ja, wenn man Hunger hat, essen könnte. Da, so ging es diesem. Schließlich überlegte er hin und her, zu Hause bei meinem Vater bekommt jeder Arbeiter ein Mittagessen und ich sterbe hier fast vor Hunger. Die beste Idee ist es wahrscheinlich, wieder nach Hause zu gehen. Dann sage ich zu ihm, Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich von dir und Gott abgewandt. Ich habe es auch nicht mehr verdient, zu deiner Familie zu gehören. Aber gib mir bitte irgendeinen Job in deiner Firma. Auf einmal da bei den Schweinen oder bei diesem Job bei McDonald's, wenn man da die Toilette aufputzt, ne, da sagen wir, ah, zu Hause hat er es schon ein bisschen besser. Er muss sich unterordnen. Es gibt auf einmal keine Freiheit für ihn. Die Frage, die sich stellt, wem diene ich? Wem dienst du? Der junge Mann hat Hunger, Hunger nach Leben. Mit der Trennung vom Vater ist ihm das eigentliche Leben verloren gegangen. Das heißt, beim Vater sein ist Leben. Wie kommt man zum Leben? Durch Buße und Umkehr. Wie kommt man zum Leben? Die beste Idee ist es wahrscheinlich, wieder nach Hause zu gehen, dann sage ich zu ihm, Papa, ich habe großen Mist gebaut. Ich habe mich von dir und von Gott abgewandt. Ich habe es auch nicht mehr verdient, zu deiner Familie zu gehören. Aber gib mir bitte irgendeinen Job in deiner Firma. Ich möchte euch da mit reinnehmen in das Leben eines Arbeitskollegen. Dieser Arbeitskollege vor 25 Jahren oder so, da ist er im Sinai gewesen und hat das eine oder andere sich ausgedacht. Aber ich kann das nicht so genau beschreiben. Ist er vielleicht da? Ja, dann komm und erzähl du, da ich glaube, ist es besser, wenn du das machst, wie du bei den Schweinen, nicht bei den Schweinen, gelandet bist.
Okay, Schweine gab es da keine, na, das war nämlich ja die Halbinsel Sinai. Warum bin ich dorthin gekommen vor 30 Jahren? Ich habe ein Problem gehabt. Ne? Ich wusste nicht, warum ich lebe. Weißt du, warum du lebst? Ich fand es unheimlich schwierig zu leben, ohne zu wissen, warum ich lebe. Und das waren die 70er Jahre, wo viele der Leute so gelebt haben. Meiner Meinung nach, man kann doch nicht einfach so leben. Ne? Morgens aufstehen, arbeiten, Schule, abends ins Bett gehen und so. Da muss es doch irgendwo mehr geben. Ne? Und in meiner Generation haben wir manches probiert. Ne? Da waren die östlichen Religionen in, da waren die Drogen in alle Richtungen. Dann ein bisschen die Politik hat man probiert. Und das Ganze war ein großer Sumpf, aber hat es nicht weitergebracht. Und da habe ich gedacht, meiner Meinung nach, irgendwo muss ich eine Antwort finden. Aber ich gehe erstmal weg aus Deutschland, bin in der Türkei rumgereist eine Weile und dann bin ich in Israel gelandet, Kibbutz Mashar etc. Und dann in der Wüste. Und es war interessant, ich bin aufgewachsen auf dem Land, man hat an Gott geglaubt. Glaubt ihr auch an Gott? Aber das allein hat mein Leben nicht verändert. Ne? Ich habe gesagt, oh, ich glaube an Gott und dann meditiere ich und dann nehme ich Drogen, alles. Aber ich glaube schon irgendwie, dass ein Gott existiert. Ne? Aber das Gute war, dass Gott mich nicht im Stich gelassen hat. Ich bin in Istanbul in ein Flugzeug eingestiegen und hat sich ein Chinese neben mir gesetzt. Und was hat der Chinese zu tun? Nichts anderes als mich zu fragen, glaubst du an Jesus? Shut up, man. Diese Frage war mir einfach unangenehm, ne? Weil ich habe ja als Kind von diesem Jesus gehört gehabt und ich wusste ja, der Jesus hat Wunder getan, ist ein guter Mensch gewesen und so, hat auch was mit Gott zu tun. Aber wenn jemand so fanatisch fragt, ne, okay, jetzt kommt er gleich mit Kirche und jetzt darfst du nicht mehr rauchen, jetzt darfst du keinen Spaß mehr im Leben haben. Ich habe die Unterredung dann gestoppt. Okay, aber das Gute ist mit dem Verlorenen, wie der Jörg das erklärt hat, ne, mit den Stories, die Jesus erzählt hat, Gott gibt nicht auf. Ich bin aus dem Flugzeug ausgestiegen, bin nach Jerusalem und dann habe ich in so einem Youth Hostel geschlafen, nehme mir einen Ami. Do you want to hear my story? What's it about? Well, vor 6 Jahren bin ich Christ geworden. Ja und? Es hat erst mein Leben verändert, ne? Ich bin Geschäftsmann, ich habe hier geschäftlich zu tun, ich laufe da hier durch die Stadt und weißt du, was sagt er mir? Ich kann mit Jesus reden. Er ist bei mir und ich bin sein Freund und das hat mein Leben radikal verändert. Nicht so fanatisch, ne? Und ich habe die Konversation wieder abgemurkst, ne? Aber wisst ihr, was in mir war? Wenn dieser Typ recht hat, ne? Dann könnte ja ich eine Antwort finden auf meine Reise. Dann ging ich am nächsten Tag durch Jerusalem, gedacht, okay, Jesus, jetzt will ich das einfach auch mal probieren, was der Typ gesagt hat. Ich glaube, du bist bei mir. Ich glaube, du bist bei mir. Nichts hat sich verändert, ne? Okay. Habe wieder weitergelebt, wie ich vorher gelebt habe. Das Geld ging aus. Ist bei der Stelle. Dann habe ich gearbeitet im Hotel, Toiletten geputzt. Frühstück gemacht, ne? Und einfach ein bisschen Geld verdient, ne? Ein paar Stunden gearbeitet. Und mit mir ein Afrikaner. Und dieser Afrikaner kannte kein Englisch, nur Französisch, was ich nicht verstehe. Aber der Typ kam morgens in die Küche. Wir haben 6 Uhr Frühstück gemacht. Er hat so ein dickes schwarzes Buch dabei gehabt und sagt Halleluja und war happy. Mann, oh Mann, dieser Typ, ne? Entweder bist du happy, nimmst du Drogen oder irgendwas, hast du deinen Spaß im Leben oder du bist ein ernster Mensch und hast das schwarze Buch. Ne? Aber das schwarze Buch und Freude, das könnte ich nicht unter einen Hut kriegen. Ne? Ich gedacht, den Typ guckst du mal an. Ne? Und das war, jeden Tag war der happy. Ne? Und wir konnten nicht viel kommunizieren, aber ich habe was kapiert. Ne? Ich habe was kapiert, dieser Typ hat eine Quelle von Freude, die ich nicht habe. Ne? Und okay, ich kaufe mir auch eine Bibel. Bibel gekauft und dann mittags, als ich frei hatte, auf dem Tempelplatz gesessen, da bei der Goldenen Moschee da. Und ich habe die Bibel gelesen und ich kam mir unheimlich cool dabei vor. Ich saß dort auf dem Platz, wo Jesus früher vorbeigelaufen ist. Und ich habe das interpretiert mit Karma, östlichen Religion, habe nichts kapiert. Ne? Aber Gott hat nicht aufgegeben. Haben einige Wochen gelesen und dann ging es einfach weiter. Na, Gott hat nie aufgegeben, denn habe ich in der Wüste gelebt, an diesem Platz, da war ich dann schon Christ, ne?
Eins zurück.
Okay, noch 2 zurück, ne?
Noch eins zurück.
Okay, dort haben wir gelebt, das war eine Oase, das war a real global village. Ne? In den 70er Jahren, da kamen Leute von der ganzen Welt, war ein kleines global village, vielleicht 40, 50 Leute, die kamen vom Osten, Australien, Neuseeland, die Europäer, die Amis und so. Und wir haben dort gelebt, dann haben wir gedacht, wow, jetzt haben wir die Freiheit gefunden. Wir haben kein Wasser, keinen Strom gehabt, aber wir hatten Freiheit. Ne? Und wir hatten versucht, das zu verwirklichen, an was wir geglaubt haben. Aber nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, ich werde innerlich leer. Ne? Und ich habe gemerkt, das kann es doch nicht sein. Dann würde ich nach Indien gehen. Und es ist immer das Problem mit dem Geld, ne? Okay. Und dann habe ich gedacht, gehe ich mal kurz nach Deutschland und verdiene ein bisschen Geld, habe dann in Freiburg gewohnt und da habe ich gemerkt, nee, ich bin schnell wieder zurück. Aber in dieser Zeit hat mein Onkel mich mal eingeladen. Was willst du mit deinem Leben? Soll ich auf jeden Fall nicht so leben wie ihr. Mein Onkel ist Christ. 10 Kinder, ist jetzt 80, reist immer noch rum und predigt, ne? Und er sagt, was willst du dann? Sag ich, einfach anders leben, ne? Ich muss das Ziel finden. Sagst du, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube an Gott. Hast du eine Beziehung zu Gott? Und diese Frage hat mich getroffen wie ein Blitz. Ne? Mein Onkel mit seinen 10 Kindern, über den ich ein bisschen geschmunzelt habe immer, hast du eine Beziehung mit Gott? Und das hat mich getroffen wie ein Blitz, weil ich immer gesagt habe, ich glaube an Gott und ich mache alle möglichen Sachen. Ne? Aber mir war in diesem Moment so klar, dieser Mann hat etwas, was ich nicht habe. Dieser Mann kennt Gott, er hat eine Beziehung zu ihm, die ich nicht habe. Aber seid ihr auch manchmal ein bisschen stolz? Ich war echt stolz, habe zu meinem Onkel gesagt, na, ich brauche das nicht so, wie du das hast. Ne? Bei mir klappt das anders. Bin an diesem Abend raus von seinem Haus ins Auto eingestiegen und ich wusste, dieser Typ hat recht und ich bin daneben. Ja? War mir so klar, weil das Wort Gottes, er hat Epheser 2 zitiert, na, aus Gnade, das hätte ich gerade erklärt und so. Dann bin ich wieder zurückgekommen in die Wüste. Mittlerweile war mein japanischer Freund so halb bekehrt. Ne? Also er hat Bibel gelesen und gefastet und Drogen genommen, mittags Drogen verkauft in der Fußgängerzone. Und das war so eine Phase, ihr müsst euch das vorstellen, ja, das ist so wie im ersten Kapitel der Bibel, das war das Tohu Wabohu und der Geist Gottes hat über dem gebrütet. Na? Und versteht ihr, Gott nimmt uns mit in einen Prozess, na? Und ich beschönige das nicht, was war, aber wir müssen es eine verstehen. Wir leben in einer Welt, wo es viele Menschen gibt, die wirklich kaputt sind, die, wie Jörg das meint, in Schweinereien verwickelt sind. Na? Die Leute gibt's, hey, und Gott ist nicht irgendwo weg, Gott ist nicht abgereist, Gott ist nicht gleichgültig. Na? Und dann, Gott ist reingebrochen, ich wach morgens auf und ich wusste einfach, hey, wenn sich mein Leben nicht radikal ändert, dann habe ich noch ein paar Jahre und it's over. Na? Mein Freund, der Japaner, ist dann mit seiner Freundin nach Japan, klar radikaler Christ, in Japan, lebt er mit Gott weiter und ich bin wieder in die Wüste. Und dann Gott hat mich nicht im Stich gelassen. Dann kamen die nächsten Leute und dann haben die genau das gleiche gesagt wie mein Onkel. Und ich ging raus aus meiner Hütte, könnte das nächste machen. Ne? Und dann wusste ich, habe ich gesagt, Jesus, ich glaube, dass du recht hast. Ich war daneben, du hast recht, ich brauche dich und ich will das glauben, was der Brasilianer gesagt hat, was mein Onkel gesagt hat. Jesus, komm in mein Leben. Er kam, wir haben gebetet ein paar Tage später. Und ich wusste von einem Augenblick auf den nächsten, warum ich lebe. Und dann habe ich ja dort noch gelebt, bei den Beduinen. Das nächste Bild noch, ja, das war dieser Junge, der kam jeden Tag zu mir. Da hinten war meine Hütte und ich habe dort einen Garten angelegt. Und 7 Jahre später bin ich mit meiner Frau zurück. Habt ihr noch ein Bild?
Ja, mit dem Garten.
Das war meine Farm, ne? Und ich habe diesen Garten angelegt und 7 Jahre später bin ich mit meiner Frau zurück auf Hochzeitsreise, genau in die Ecke wieder. Und dieser Junge war mittlerweile 16, 17 und hat einen größeren Garten gehabt als ich, der hat es weitergemacht. Ne? Und das fand ich echt faszinierend. Hier seht ihr ein paar Leute, die waren bei mir zu Besuch. Der Mann, der hinten sitzt, der hat sich dann auch bekehrt, der hat bei mir gewohnt, bei den Beduinen. Das ist Pastor in Israel, in Tel Aviv, in einer der ersten charismatischen Gemeinden dort. Und ja, das war das, wo Gott mein Leben auf die Füße gestellt hat. Und warum erzähle ich die Geschichte? Ich glaube einfach, dass Gott heute so viele Leute hat, na, die er erreichen will. Und wisst ihr doch, wen er sie erreichen will? Habt ihr irgendwelche Ideen? Durch wen will Gott die Leute von Kandern, vom Dreiländereck heute erreichen? Habt ihr irgendwie eine Idee? Ja, durch die guten Redner, genau. Monopolistisch exklusiv, ne? Kann ich mal die Füße Gottes hören?
Kommt.
Kann ich mal die Hände Gottes sehen? Okay. Versteht ihr? In meiner Geschichte, wir haben gesehen, es war ein Prozess, ne? Das wurde Samen gesät und jeder Samen, das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen. Deshalb will ich euch ermutigen mit dieser Geschichte. Fangt an, das Wort Gottes zu säen, am Arbeitsplatz, in der Schule. Meine Frau und ich, wir haben später in der Uni und Studenten was gemacht. Und das war eine Phase, wo wir nicht viel Frucht gesehen haben. Später kamen wir zurück und haben dann gesehen, ah, der ist gläubig, der ist gläubig. Wir haben gesät und 4 Jahre später ging der Samen auf und die Leute sind zum Vater heimgekommen. Okay, deshalb seid mutig und es gibt nichts Begeisterndes, als das Wort Gottes weiterzugeben und sehen, dass Menschen gerettet werden, nach Hause zu kommen zum Vater. Dankeschön.
Super. Danke, Hermann. Das Vaterherz Gottes, der Hermann hat das gespürt. Der Herr hat ihn gesucht und er hat sich gewehrt über Jahre, nicht? Der Herr ist ihm nachgegangen, bis er ihn gefunden hat. Das ist einfach toll. Aber er hat Menschen gebraucht, Menschen wie die, wie du und ich, um an den Hermann ranzukommen. Weil er hat wirklich, wie der Hermann gesagt hat, unsere Hände, unsere Füße, unseren Mund. Dieser Herr, noch eins weiter. Dieser Herr ist, also da seht ihr es ja auch, da kommt er an bei dem Vater. Und da ist Freude. Und in der Bibel ist das so beschrieben, nicht? Und als er, und er machte sich auf und kam zu seinem Vater, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn. Er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Es ist wirklich Zeit der Freude eingekehrt. Der Herr freut sich über jeden von uns und über jeden, den wir dazu mitnehmen und mitbringen. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht sagst du, ja, dies mit dem Vater, das kann ich nicht akzeptieren, weil wenn ich die Beziehung zu meinem Vater ansehe, die ist halt nicht so gut. Und vor allem als Teenager ist es manchmal nicht ideal, was man da mit dem Papa hat. Manchmal ist es peinlich, manchmal regt er auf, manchmal, gestern Abend habe ich meine Tochter um 12:30 nach Hause gefahren von ihren Freunden, weil sie erst 15 ist und noch keinen Führerschein hat und da waren ihre Freundinnen auch mit dabei, nicht? Und zu Hause musste ich hören, Papa, was du da wieder gefragt hast, alle meine Freundinnen und all das, das geht doch nicht und das ist mir peinlich. Ein anderes Beispiel war, ich habe da auch was erzählt und da auf einmal kommt sie und sagt, ja, es ist so peinlich, dass man mich mit dir in Verbindung bringt. Man fragt, ob ich deine Tochter bin. Das gibt es halt, sicher. Es sind so Situationen. Ich weiß nicht, wie deine Vaterbeziehung ist. Und etwas gibt es aber. Das Vaterherz Gottes hat einen Namen. Und dieser Name ist Jesus. Und dieses Vaterherz Gottes ist unabhängig von dem Vaterherz, das du kennengelernt hast. Ich habe Glück gehabt, dass ich einen Vater habe, das ist mein Vater, der einfach ein super Herz hat. Als Teenager habe ich das vielleicht auch nicht gemerkt und habe meine Probleme gehabt mit ihm. Aber heute ist er über 80. Da, wenn ich darüber nachdenke, was er die letzten 45 Jahre mit mir durchgemacht hat, dann muss ich sagen, hat er ein Herz, das ähnlich wie Gottes Herz ist. Und zwar, er hat Zeit für mich. Gott, Jesus, hat Zeit für dich. Er weiß, was ich brauche. Er liebt dich. Jesus liebt dich. Er versorgt dich. Er nimmt dich in die Arme. Er ist tolerant meinen Fehlern gegenüber. Er zeigt mir den Weg, den ich gehen soll. Er liebt es, mit mir zusammen zu sein. Er korrigiert mich. Aber was wichtig ist, sehr wichtig, er vertraut mir. Du musst wissen, du bist okay. Für Gott bist du okay. Er hat Ja zu dir gesagt, schon als dein Vater und deine Mutter dich gezeugt haben. Hat er sich gefreut über dich? Und er freut sich bis heute über dich. Er freut sich vielleicht nicht über alles, was du tust, aber du, so wie er dich gemacht hat, bist du okay. Und er setzt und zählt auf dich. Er geht dir nach. Und da ist es mir wichtig, dass du dich löst, vielleicht von den Erfahrungen, die du mit deinem irdischen Vater gemacht hast, und sagst, ja, ich möchte neu auf diesen Vater, der Jesus für mich gegeben hat. Der gesagt hat, ich gebe mein Herz für dich hin, dass er wieder einen Zugang zu dir bekommt, dass er wirklich zu dir durchdringen kann, zu deinem Herz durchdringen kann. Und wie das auch im Praktischen in dem einen oder anderen Leben passiert, davon kann uns der Robert Horvath eines erzählen, weil er ebenfalls tolle Vatererfahrungen gemacht hat. Vor allem die Erfahrung mit Gott, unserem Vater, als seinem Herrn und Vater. Robby?
Hallo, ich bin der Robby, bin 41 Jahre alt. Ich komme aus Lörrach. Ich erzähle euch einfach aus meinem Leben, was ich so erlebt habe. Meine Eltern waren beides Flüchtlinge aus dem Osten. Mein Vater aus Ungarn, abgehauen. Meine Mama aus der DDR. Da waren sie hier. Ich bin hier geboren, aufgewachsen. Und da hieß es erstmal, irgendwas auf die Beine bringen. Das heißt arbeiten, Karriere, Geld verdienen, Haus bauen, natürlich in einer tollen Gegend in Lörrach. Drei Söhne waren wir, ich war der mittlere, also drei Jungs. Alle mussten natürlich aufs Gymnasium, ist ja klar, dass aus den Jungs was wird. Und alle drei sind natürlich sitzen geblieben, ist klar, der Leistungsdruck und so, kennt ihr vielleicht. Und natürlich war es das beste Gymnasium von ganz Lörrach, die Elite-Schule natürlich. Ich sage aber jetzt keinen Namen. Auf jeden Fall war es alles andere als cool, was ich erlebt habe in meiner Kindheit, meiner Jugend. Ich mache die Sache ein bisschen kurz. Ich habe meine Eltern gehasst. Es war total krass daheim. Es gab viel Schlägereien, es gab viel Stress. Ich habe die Aggression weitergegeben. Also mein älterer Bruder hat mich auch verprügelt. Ich habe auch meinen jüngeren Bruder verprügelt. Wie das halt so ist. Der Große, den Kleinen. In der Schule ging es gerade weiter. Ich habe ab und zu mal eine tolle Partys gehabt, wo man halt dann hackedicht ist oder so. Braucht man auch mal zwischendurch, um sein bisschen abzuschalten. Und dann Schüleraustausch nach Frankreich, natürlich, war auch toll. Thema war ja Schweinerei heute in Frankreich, da kann man die Sau rauslassen. Was man im spießigen Deutschland nicht so kann. Nee, also es war gar nicht so gut, was ich so mitgemacht habe. Ich war in einer tiefen Krise. Ich habe Mordgedanken gehabt an diverse Leute. Ich habe Hass gehabt. Und ich bin als Jugendlicher durch Lörrach gestromert. Irgendwann kam so ein komischer, langhaariger Typ, hat mich eingeladen. In Burghof, damals SDAJ. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend. Wahrscheinlich nicht. Ich habe gedacht, die waren dann dort, aber die waren nicht genau dort, sondern die waren drüber. Das war eine andere Organisation. Und dann ging ich da rein. Das war nämlich eine christliche Teestube. Die gibt's auch heute nicht mehr. Die haben dann so diskutiert über Gott und die Welt. Und auf Deutsch gesagt, ich habe es dann irgendwo geschnallt, die wollen mich bekehren. War unangenehm für mich, aber irgendwie habe ich gespürt, dass die Leute was haben, was ich nicht habe. Die haben irgendwie den Frieden ausgestrahlt. Das waren Leute in meinem Alter, ein bisschen älter. Ich war damals sehr jung noch, circa 16. Und die hatten was ausgestrahlt an Frieden, an Liebe. Und natürlich habe ich natürlich diskutiert über den Glauben. Klar, ich bin ja Gymnasiast, ich weiß ja eh alles besser. Nein. Okay. Ich wollte es nicht an mich rankommen lassen, dass man glaubt, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist und so weiter. Das war für mich zu abstrakt, weil ich konnte damit nichts anfangen, weil das war vor 2000 Jahren, was weiß ich. Ich lebe aber jetzt hier in dieser Scheißwelt. Da hatte ich wieder eine Schlägerei gehabt und da habe ich vor einem Lehrer einen zusammengehauen, musste dann zum Arzt und dann wurde mir Schulausschluss angedroht. Ich war übrigens schon mal sitzen geblieben und das Zeugnis war so schlecht, hat es geheißen, wenn jetzt nichts passiert, bleibe ich nochmal hocken, dann fliege ich sowieso von der Schule, weil ich habe ein halbes Jahr keine Hausaufgaben mehr gemacht oder einfach schnell morgens 10 Minuten früher schnell die Hausaufgaben abgeschrieben halt. Und das Interessante war, ich wurde da eingeladen zu einem evangelistischen Gottesdienst, neues Gemeindezentrum, ganz neu. Das waren, also die von der Teestube haben mich eingeladen. Ratet mal, was es war. Es war eine FEG natürlich, klar. Und ich habe mich dort bekehrt. Ich war 17 und Der Jugendkreis war übrigens meine Familie. Also ich weiß nicht, ihr seid wahrscheinlich auch im Jugendkreis oder so, viele von euch. Der Jugendkreis war für mich praktisch meine Familie. Also nicht der normale Gottesdienst am Sonntag, wo die Alten oder die anderen gehockt sind, sondern einfach, was wir unter der Woche als Jugendliche gemacht haben. So eine Ersatzfamilie oder Familie halt. Das Interessante war, wo ich mich bekehrt habe, das war am 16. Dezember 1984. Und am Heiligabend, am 24. Dezember, habe ich gedacht, die Welt verändert sich jetzt. Heiligabend, Familie zusammen, ich erzähle vom Erlebnis mit Jesus. Und ich habe voll gedacht, ich war so naiv, oder ich war so high, ja. Wenn ich das meinen Eltern erzähle, ich bin jetzt Christ geworden, ich habe mein Leben Jesus gegeben, was weiß ich, so halt in dem Stil, würden sie mir heulend um den Hals fallen und sich freuen, dass aus dem bösen Bub ein lieber Bub geworden ist. Jetzt habe ich voll geglaubt, echt. Und dann erzähle ich das zu meiner Familie. Leute, das war absoluter Horror. Ich habe gedacht, wenn ich erzählt hätte, Leute, ich bin schwul geworden, ich habe jetzt einen Freund oder ich nehme jetzt Drogen, ich spritze mal jetzt Heroin. Ich glaube, das wäre nicht so schlimm gewesen wie diese Botschaft, dass ich Christ geworden bin, jetzt in die freie evangelische Gemeinde gehe. Das war absolut katastrophal. Und von da ab habe ich will nicht sagen Hölle auf Erden, ich will nicht übertrieben, aber es war echt heftig. Gut, aber ich habe mein eigenes Leben gelebt. Ich konnte mich absondern, konnte mich von der Familie abkapseln. Und ich hatte auch gute Freunde. Ich hatte Leute, die für mich gebetet haben, Leute, die für mich da waren. Und es war okay. Das war meine Rettung praktisch. Ich bin an meinen eigenen Weg mit Jesus gegangen. Und ich sage euch, ich weiß nicht, aus was im Elternhaus ihr herkommt oder was ihr habt. Ihr müsst euren Weg mit Jesus selber gehen. Jeder für euch. Und da gibt's ja diesen Vers eben, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das war genau der Knackpunkt. Ich bin durch Jesus zu meinem leiblichen Vater wiedergekommen und natürlich zu meinem himmlischen Vater. Obwohl das Vaterbild ja eigentlich gestört war. Weil Vater bedeutet für mich, ja, keine Zeit, nur Leistungsdruck, Lernen, Arbeiten, Erfolg, Karriere, hast du was, bist du was und so weiter und so fort. Und wie war das dann? Genau, ich bin meinen eigenen Weg gegangen und da am Schluss war ich in einer WG. Wir haben Leute aufgenommen, also Drogenabhängige von Lörrach, von der Szene. Leute, die ich auch zum Teil von früher noch kannte und so. Da habe ich auch in der WG meine jetzige Frau kennengelernt. Das war eine echt coole Zeit dort. Und das Verhältnis hat sich total geändert, also noch davor, ich habe dann übrigens mittlere Reife geschafft, ich bin dann nach der mittleren Reife runter, konnte noch einen Beruf erlernen, alles. Und Gott hat mir geholfen, weil ich hatte absolut keine Power, irgendwas zu lernen oder mich zu konzentrieren, ich war völlig praktisch, bei mir hat alles zugemacht. Auf jeden Fall hatte ich Erfolg im Leben, ich habe dann eine Familie gegründet, hatte Kinder und ich konnte auch meinen Eltern vergeben. Ich hatte ein gutes Verhältnis dann. Es war noch nicht super, das Verhältnis, aber es war normal. Aber es ist was passiert. Und zwar, meinem Vater ist was ganz Schreckliches passiert. Er war im Krankenhaus. Er hatte Schädelbasisbruch, Kieferbruch. Also er war praktisch fast gestorben, auf Deutsch gesagt. Ich bin dahin und ich bin gerade selber Vater geworden. Mit dem Silas, das ist mein ältester Sohn, der ist jetzt fast 14. Da war damals noch ein Baby, der war gerade eine Woche alt. Ich zeige den Silas als Baby, lehne mich über meinen Vater drüber und sehe, wie er aussieht. Er wurde gerade operiert und musste gerade weinen. Ich habe gerade geweint. Und mein Vater hat es gesehen und hat auch das Baby gesehen, oder? Mein Sohn. Und er hat mir später erzählt, viele Monate oder sogar Jahre später, dass er eigentlich sterben wollte, aber dadurch, die Tränen von mir waren wie ein... Wie soll ich sagen? Die haben mich gerade zum Leben wieder geweckt, wie als wäre er hat die Wärme, die Liebe gespürt. Und wo er meinen Sohn gesehen hat, das Baby, hat er wieder Lebenshoffnung gekriegt. Das war für ihn wieder ein Antrieb, weiterzuleben. Und wir hatten dann noch viele Jahre miteinander und es war eine super Zeit. Also ich hatte das beste Verhältnis zu meinem Vater gehabt. Und am Schluss, er ist dann an Krebs erkrankt, Jahre später. Das ging relativ schnell, innerhalb von ein paar Monaten ist er gestorben. Und die letzten Tage, wo er noch reden konnte, war ich bei ihm und habe mit ihm gebetet. Und er hat sein Leben Jesus übergeben. Also ich konnte praktisch Also Jesus hat mich praktisch zum himmlischen Vater geführt. Dadurch konnte ich wieder zu meinem Vater und konnte auch meinen Vater zum himmlischen Vater führen. Versteht ihr, wie ich meine? Also die Beziehung, dieser Fluch oder dieser Hass war auf einmal weg oder war durchbrochen oder diese Trennung. Genau. Und jetzt, das Witzige ist, wir hatten damals 3 Brüder. Ich war der Mittlere, also, und jetzt habe ich selber 3 Söhne. Also ich bin selber Vater, habe selber 3 Söhne. Ja, Gott hat manchmal schon Humor. Aber ich sage euch eins, es macht mir Spaß, Vater zu sein. Ich bin gern Vater. Der Älteste ist jetzt, wie gesagt, wird es 14, aber der meint, es sei schon 18 oder was weiß ich. Ich war gestern übrigens mit ihm im neuesten James Bond. Ja, nein, also es macht mir Spaß, Vater zu sein, und es ist was Tolles, wenn ich selber den himmlischen Vater erlebt habe, das weiterzugeben an meine Kinder und später vielleicht, wenn ich ein bisschen älter bin, vielleicht an noch andere, was weiß ich. Nein, ich möchte einfach euch sagen, geht den Weg mit Jesus, aber jeder von euch muss seinen Weg gehen. Und genau, die Zeit ist vorbei, es klingelt.
Danke, Robi. Okay. Super. Wir haben gehört, Gott gibt sein Herz. Jesus für dich. Er hat es für den Robi gegeben. Er hat es für den Hermann gegeben. Er hat es für mich gegeben. Er hat es für dich gegeben. Du darfst ihm heute antworten. Aufs Neue vielleicht. Vielleicht das erste Mal. Ich weiß nicht, wo du stehst, wie deine Vaterbeziehung ist. Du kannst sagen, ja. Ich möchte von Schweinereien ablassen. Sie tun mir leid. Ich möchte das einfach beiseite tun. Und wisst ihr, wo es am besten aufgehoben ist? Die Schweinereien sind am besten bei Gott aufgehoben. Gebt sie Gott und sagt, Herr, es tut mir leid. Wir werden jetzt wieder eine Lobpreiszeit haben. Die Susi wird uns da in ein paar Lobpreislieder reinnehmen. Und während dieser Lobpreiszeit hast du die Möglichkeit, diese Beziehung zu deinem himmlischen Vater vielleicht aufs Neue anzugehen. Kannst du sagen, ja, Vater, ich komme neu zu dir. Wir haben ja den Papa Meissner, ich habe gehört, ihr nennt ihn Papa Meissner hier, und die Britta, die werden da hinten stehen, wenn du vielleicht sagst, ich möchte mit jemandem darüber sprechen. Da geh zu ihnen und schütt dein Herz einfach bei ihnen aus und sag, was dich bedrückt. Wenn du sagst, der Papa Meissner kennt mich zu gut, das ist mir zu heiß, ich kenne euch nicht, ich stehe mit meiner Frau auf der rechten Seite, ihr könnt bei mir das loswerden. Weil manchmal ist es gut, dass du das aussprichst und dass du dich dann auch erinnerst und sagst, ja, an dem Abend, so wie der Robi gesagt hat, an dem Abend, Robi, am 16. Dezember 1900 war es, da habe ich zu Jesus Ja gesagt. Da habe ich wirklich einen Deal mit ihm gemacht und habe gesagt, ich gebe dir mein Herz. Lasst Jesus in euer Herz rein.